Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne GründerInnen, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Impact-Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Impact-Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact-Startups lernen können. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter Gast und Geber, das und ausgeschrieben. Heute spreche ich mit Nils Kumar, dem Gründer der Plattform Sundarat. Sundarat funktioniert wie eine Suchmaschine, auf der man soziale und faire Produkte nach verschiedenen Kategorien suchen kann. Von Lebensmittel über Finanzdienstleistungen hin zu Klamotten. Wir sprechen darüber, wie die Idee der Plattform entstanden ist und inwiefern Social Entrepreneurship sich der Frage nach Integrität stellen muss. Und warum man soziale Unternehmen mehr unterstützen sollte. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, freut mich, dass du da bist. Nils, kannst du dich und dein Unternehmen einmal vorstellen?
Hi, ja, ich bin Nils, bin 28 Jahre alt und ich habe die Webseite sundarat.com gegründet, die sich mit sozialem Konsum beschäftigt. Also jedes Produkt, was man dort kaufen kann, fördert über den Kauf hinaus, über die Nachhaltigkeit, die in dem Produkt steckt, auch gleichzeitig immer noch ein soziales oder ökologisches Projekt.
Okay, danke. Wie ist die Idee entstanden?
Ich habe mal in einem Café gearbeitet, was als Arbeitsprojekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen angelegt ist, wo man so geschützter wieder trainiert wird, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und da dachte ich immer, diese Orte haben irgendwie so wenig Sichtbarkeit. Also wir hatten zwar einige Gäste, aber die wussten das auch nicht. Und was auch nicht immer sein muss. Aber ich dachte, wenn Leute wissen, wenn sie ihren Kaffee trinken, können sie das auch sozialer und nicht bei großen Ketten, die halt eben nicht sozial agieren. Mhm. Und diesen Orten wollte ich gerne Sichtbarkeit geben und habe mich dann einfach auf den Weg gemacht und habe recherchiert und habe dann ganz viele Unternehmen gefunden und habe gedacht, die muss man irgendwie zeigen und deswegen die Website.
Ja, sehr cool. Was bedeutet der Name Sundarat? Hoffentlich habe ich es auch richtig ausgesprochen.
Ja, ist richtig, Sundarat. Okay. Genau, es bedeutet, ist angelehnt an die Worte in Hindi. Also mein Vater kommt aus Indien und deswegen fand ich das irgendwie cool. Sundar schön und Sundarata Schönheit und ist dann so ein Zwischending und soll einfach schön Schönheit bedeuten.
Okay, sehr gut. Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen. Auf der Website zeigst und präsentierst du eben verschiedene Unternehmen mit einem guten Kern, sag ich es mal. Was für Kategorien werden da abgebildet?
Also es sind Kleidung, Taschen und Accessoires, das ist so eine Rubrik. Ich habe Essen und Trinken, Finanzen, Netzwerke sind auch da, falls man selber vielleicht mal ein paar Veranstaltungen mitmachen möchte in dem Bereich oder auch Reisen und Kultur.
Okay, und das sind ja alles ganz verschiedene Branchen und eben auch verschiedene Produkte, Produktkategorien, die alle so ein bisschen unter dem Überbegriff sozialer Konsum bei dir stehen. Was würdest du sagen, ist sozialer Konsum im Kern? Also was, obwohl die ganzen Sachen so unterschiedlich sind, was verbindet die Sachen am Ende?
Ja, zum einen ist es die nachhaltige Herstellung der Produkte und die faire Bezahlung aller in der Liefer- und Wertschöpfungskette, die daran mitarbeiten, also die werden fair bezahlt. Und darüber hinaus tun die Unternehmen noch, dass sie zum Beispiel Wasserprojekte weltweit unterstützen oder den Bau erneuerbarer Energien oder Zugang zu Bildung in strukturschwächeren Regionen. Und diese Vielfalt an Projekten spiegelt sich in der Vielfalt der Produkte wider.
Okay. Gibt es irgendein bestimmtes Kriterium oder verschiedene Kriterien, wo du sagst, das muss ein Unternehmen oder auch ein Verein, je nachdem, erfüllen, um auf der Website quasi abgebildet zu werden?
Ja, ich habe da so einen eigenen Kriterienkatalog erstellt, um auch sicher zu sein, dass dort einfach positive Firmen gezeigt werden. Und da sind zum Beispiel, also wo ich mich drauf stützen kann, ist immer, wenn es unabhängige Siegel gibt, zum Beispiel Fairtrade oder Bio, dann ist das immer schon mal ein Zeichen dafür, dass in dem Bereich viel getan wird. Und darüber hinaus ist es allerdings auch einiges Vertrauen sozusagen in die in das Unternehmen selber, wie sie sich auf der Webseite präsentieren, weil ich kann nur bedingt Informationen dazu holen. Was ich tue, ist auch noch ein bisschen über die Seite hinaus zu recherchieren. Was gibt es zum Beispiel für Kundenstimmen? Sagen vielleicht unabhängige NGOs etwas über dieses Unternehmen? Also stimmt das auch, was die auf der Webseite schreiben? Versuche ich, so gut es geht, zu recherchieren. Mhm. Und das sind so Hilfsmittel.
Auf der, wenn ihr jetzt oder wenn du diese verschiedenen, also es funktioniert ja im Endeffekt so, ich gebe bei euch in der Suchmaschine einen Kaffee. Und dann werden mir eigentlich alle guten Kaffeefirmen, die ihr gelistet habt, quasi aufgeführt. Und dann wird ja nochmal hervorgehoben, warum die so gut sind, was sie gut machen, richtig?
Genau.
Gibt es dann auch schon irgendwie so eine Kaufempfehlung, einen Link, dass man das direkt kaufen kann? Oder ist es also rein informativ an der Stelle?
Ja, also ich verlinke jede Seite des Unternehmens, verlinke ich. Das ist immer in der Unterschrift, direkt unter der Überschrift ist dann der Link zur Webseite. Ich versuche die Artikel so neutral wie möglich zu halten, weil ich tatsächlich nicht sagen möchte, ihr müsst das unbedingt kaufen, weil es auch immer eine Geschmackssache ist und ein Gefühl. Aber deswegen, ich will informieren, aber ich will auch den Leuten die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand direkt zu kaufen, wenn sie es möchten.
Und würdest du sagen, dass es in manchen Bereichen einfacher ist oder man sich schneller umstellen kann? Also beispielsweise bei Kaffee, klar, kann ich einfach ein anderes Produkt wählen. Wenn ich mir jetzt so das Thema Finanzen angucke, ist aus Konsumentensicht, glaube ich, eine größere Hürde, weil man sich damit viel mehr beschäftigen muss. Ist es so oder ist es eigentlich so nach dem Motto, kann man sich schon eigentlich überall relativ leicht umstellen und manchmal hat man vielleicht selber dann irgendwie, dass man sich selber blockiert?
Nee, das stimmt. Also gerade in so Sachen des täglichen Bedarfs kann man relativ leicht Alternativen identifizieren durch eben die Siegel und beim Finanzen wird es dann schon schwieriger. Gerade je nachdem, wie tief man, also je tiefer man eintaucht, desto schwieriger wird es. Bei nachhaltigen Banken ist es zum Glück so, dass relativ viele seriöse Portale auch gut darüber berichten und man auch dadurch ganz gut sehen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und wenn man sein Girokonto wechseln möchte, kann man schon auch zum Glück etwas leichter als noch vor 10, 12 Jahren. Und nichtsdestotrotz ist es durchaus auch schwieriger, in gewissen Bereichen wie im Finanzen sich umzustellen.
Ja, okay. Es gibt ja auch einige Unternehmen, oder ich persönlich nehme das so wahr, sagen wir mal so, dass generell so die ganze soziale und nachhaltige Branche wächst, was gut ist. Es dann aber auch immer wieder Unternehmen gibt, die vielleicht im Kern eigentlich sehr kommerziell sind, ihr Geschäftsmodell auch irgendwie nicht besonders nachhaltig gestalten, dann aber sagen, wir pflanzen einen Baum pro Kauf. Wo ich, das ist aber wirklich nur meine persönliche Meinung, immer denke, so, irgendwie, das finde ich schon grenzwertig Richtung Greenwashing, weil es ist schön, dass Bäume gepflanzt werden, aber irgendwie, wenn man jetzt nur das macht, ansonsten aber sein Verhalten überhaupt nicht ändert, dann hat das für mich immer so einen Marketing-Beigeschmack. Wie nimmst du das wahr? Siehst du das anders oder ja?
Genau, Greenwashing ist ja so ein großes Thema und das ist auch richtig, dass man da hinterfragt und das war auch so der Sinn zu zeigen, dass es eben Produkte gibt, die halt nachhaltig und fair produzieren und einen sozialen Zweck unterstützen und auch seriös dabei sind. Also ich würde zum Beispiel niemals das Unternehmen Nestle auf die Webseite tun, nur weil ich erfahre, dass sie irgendwie 3 Millionen Euro im Jahr spenden, sondern es muss immer ein im Kern auch nachhaltiges und soziales Handeln sein. Und ich sehe Greenwashing als großes Problem, weil man dann wirklich als Verbraucher manchmal nicht so richtig weiß, ist das jetzt wirklich ein gutes Unternehmen? Weil wenn man zum Beispiel bleiben wir mal bei Nestle, auf der Webseite liest, dann denkt man, es ist ja voll das tolle Unternehmen. Die tun relativ viel für ihre MitarbeiterInnen weltweit. Und dann sieht man aber Dokus, die unabhängige Medien erstellt haben, wo man sieht, ja, das ist alles so sehr hohl. Und deswegen sehe ich das als großes Problem, weil es dann leider nicht mehr so leicht ist, wirklich gute Sachen zu unterstützen. Mhm.
Ja, okay. Und da schaffst du dann ja auch ein Stück weit eigentlich Aufklärung, indem du zumindest die Unternehmen zeigst, die das eben nicht machen.
Genau, das ist so auch das Ziel.
Okay. Wie würdest du sagen oder wie würdest du einschätzen, ist das Bewusstsein aktuell in der Gesellschaft für solche Unternehmen, für solche Themen?
Nachhaltigkeit wird immer größer. Zum Glück nicht nur bei jungen Leuten, sondern auch durch alle Gesellschaftsschichten hinweg. Und da geht's, also Bio ist zum und Nachhaltigkeit als Begriffe sind angekommen. Und es wird auch immer mehr auf Siegel geguckt und auch auf faire Produktionsbedingungen und auch auf den Preis. Und trotzdem ist es in der großen Masse und in den großen Produktionen der Unternehmen leider noch nicht so vertreten.
Findest du, dass politisch da genug getan wird?
Leider, also nein, finde ich nicht. Es müsste viel mehr getan werden. Zum Beispiel müssten Unternehmen, die zum Beispiel auf Bio-Umbau umstellen wollen, mehr gefördert werden. Es müsste meiner Meinung nach Steuererleichterungen für Unternehmen geben, die nachweislich sozial und ökologisch agieren. Und es müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, um dass eben soziale Innovationen auch entstehen können.
Du hast auf der Website oder auf der Plattform auch stehen, dass du Menschen oder vielleicht auch Unternehmen auch im Bereich des sozialen Konsums berätst. Kannst du da einmal ein paar Einblicke geben, wie so eine Beratung genau aussieht, welche Bereiche deckt das ab, wo fängt es an, wo hört es auf und wer ist da so die Zielgruppe?
Ja, die Zielgruppe sind eigentlich alle. Also ich habe jetzt keinen speziellen, also jeder, der sagt, ich will einen Bereich oder ein Produkt einfach oder meine Firma generell im sozialer gestalten. Also wo ich nicht der richtige Kandidat bin, ist für Produktionsprozesse und irgendwelche technischen Sachen, sondern ich bin dann eher so wie auch der Geist der Webseite eher im Konsumbereich. Also wenn zum Beispiel würde eine Beratung so aussehen, vielleicht ein Unternehmen, was ein Büro, was 20 Mitarbeiter hat, was Mitarbeiterverpflegung hat, was Strom verbraucht, was Papier verbraucht. Dort würde ich hingehen, einmal gucken, was gibt's für Wünsche von dem Unternehmen und würde dann einmal durchgehen und gucken zum Beispiel, wir haben die Mitarbeiter in Verpflegung und was sind denn dort für Getränke zum Beispiel? Also ist es momentan vielleicht Coca-Cola und könnte man das nicht ersetzen durch ein anderes Produkt oder ist der Strom an sich schon Ökostrom oder woher wird der Strom bezogen? Gibt es Recyclingpapier? Wie ist der Einkauf der Technik? Es gibt soziale Suchmaschinen und würde in den Bereichen immer gucken und Alternativen vorschlagen.
Okay, super, danke. Zurück dann nochmal zu deiner eigenen Plattform. Kann man mit so einer Plattform Geld verdienen? Aktuell ist es ja nicht so, es ist ja ein komplett ehrenamtliches Projekt. Soll das so bleiben? Ist es anders geplant oder vielleicht kannst du ein paar Ausblicke geben, wo irgendwie die Reise hingehen soll?
Ja, also genau, momentan verdiene ich damit gar kein Geld. Das ist ein ehrenamtliches Projekt und das ist auch okay. Ich würde mich freuen, wenn ich damit irgendwann Geld verdienen könnte und versuche das auch über oder möchte das ganz gerne schaffen, auch über Beratung, wie wir gerade gesprochen haben, oder über Schulworkshops, wo ich mit den SchülerInnen zusammen erarbeite, was bedeutet es zum Beispiel Bio einzukaufen oder Fairtrade? Also hat das tatsächlich eine Auswirkung? Oder was kann ich denn konkret auch als SchülerIn schon tun, um eben nachhaltiger zu handeln? Und das würde ich einfach, oder das möchte ich gerne ausbauen, also mehr Workshops, mit mehr Schulen einfach. Mehr Firmenberatungen, vielleicht auch Privatleute dann, die Lust haben, sich mal beraten oder checken zu lassen sozusagen. Und so perspektivisch würde ich eigentlich ganz gern auch irgendwann eigenes Produkt auf den Markt bringen. Da bin ich immer mal so am Gucken, was so gehen könnte. Vielleicht etwas, wo es noch gar nichts gibt oder noch ganz wenig. Und ja, denke einfach, dass da irgend vielleicht langfristig dann auch ein eigenes zusätzliches soziales Projekt noch finanziert werden könnte.
Okay, ich hatte vor einiger Zeit, das ist jetzt schon wirklich lange her, einer der ersten Interviews war mit Sarah Brun von Social Bee und da hatten wir unter anderem darüber gesprochen oder über die Problematik, dass im Social Entrepreneurship Bereich manchmal so ein bisschen die Frage nach der Integrität gestellt wird. So, bis wann ist man noch integer? Darf man mit sozialen Projekten Geld verdienen oder nicht? Und dass es auch vielleicht manchmal auch so ein bisschen als Vorwurf kommt. Und ich glaube, dass es nach wie vor vielleicht immer weniger werdend, aber nach wie vor manchmal in der Gesellschaft so ein bisschen das, ja, ich nenne es jetzt mal Problem vielleicht auch ist, dass da schnell so ein bisschen die Diskussion aufkommt, ja, darf man eben mit sozialem Social Entrepreneurship Geld verdienen? Ist das nicht eigentlich widersprüchlich? Wie siehst du das?
Ja, die Frage kenne ich auch. Und ich sehe das ganz anders, weil wenn es eben nicht dieses Greenwashing ist, sozusagen, wir tun sozial, aber sind es gar nicht, dann finde ich das total verwerflich, damit Geld zu verdienen. Und Sozialunternehmen sind vom Scheitel bis zur Sohle sind sozial und agieren in der gesamten Wertschöpfungskette sozial. Und nutzen damit noch ein soziales Projekt und einen Beitrag. Und wenn das die Normalität wäre, und dann hätten wir hätten wir eine super Wirtschaft und eine viel bessere Welt. Und deswegen sollte man die Frage stellen, darf jemand eigentlich Geld damit verdienen, wenn er Menschen ausbeutet und die Natur zerstört? Und dazu, ja, soziale Unternehmen müssen sich leider diesem Vorwurf auseinandersetzen und das sollten sie eigentlich nicht. Und jeder entscheidet auch immer noch selber, wie er konsumiert. Und deswegen würde ich als Tipp einfach geben, immer offen zu sein, offen zu legen, wie man seine Gelder verwendet. Und ich finde es tausendmal besser, also die Frage sollte man sich vielleicht stellen, möchte ich mein Geld in ein soziales Projekt fließen lassen oder in die Konten von multinationalen Konzernen und dann verschwindet es?
Ja. Ja, spannend, die Frage einfach mal umzudrehen. Das stimmt. Zum Thema Transparenz, weil du gerade meintest, das ist gut, transparent zu sein. Wenn Unternehmen transparent sind, dann ist das für den Konsumenten natürlich super. Da wiederum kommt ja dann so ein bisschen, jetzt nicht der Vorwurf, aber vielleicht so der Gedanke, oh, mache ich mich da nicht eigentlich total kopierbar? Meine ganzen Konkurrenten sehen das ja alles. Ich habe da auch schon häufiger mit Gründern drüber gesprochen, aber GründerInnen drüber gesprochen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das ein Problem ist oder nicht?
Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Also zum einen die Leute, die auch sehr viel Transparenz fordern und aber auch natürlich die der GründerInnen, weil gerade wenn es technische Innovationen sind oder Produkte, die man in Anführungszeichen dann auch kopieren kann, vielleicht sogar auch leicht, ist es schon schwierig. Und da muss man auch, glaube ich, betriebswirtschaftlich drauf gucken. Und da sollte man gut abwägen, was teile ich und was teile ich nicht. Deswegen, also ich finde das total in Ordnung, wenn die Gründerinnen sich da schützen und sagen, das ist mir momentan auch noch zu heikel und möchte ich nicht machen. Deswegen finde ich das schwer eine konkrete Antwort. Ich kann beide Seiten verstehen und finde auch nicht, dass Sozialunternehmen transparenter sein müssen als alle anderen.
Ich denke mir halt, also auf der anderen Seite, weil ein Unternehmen, was ich mal interviewt habe, ich glaube, das waren Omasocken, wenn ich es gerade richtig rekonstruiere, die meinten halt, naja, auf der anderen Seite, wenn es irgendwie noch 5 weitere Unternehmen gibt, die das machen, dann ist doch super, weil dann sind wir schneller am Ziel. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken auch, weil, also da muss man auch erstmal hinkommen, glaube ich, das sagen zu können, weil das natürlich einhergehen kann mit einem eigenen wirtschaftlichen Einbruch. Auf der anderen Seite zeigt es irgendwie nochmal auch den Kern der Sache, nämlich dass es eigentlich um die Sache geht, was Gutes zu tun. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Ansicht. Aber ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen individuell und auf den Business Case vielleicht auch ja, abhängig.
Ja, ich habe auch während meinen Recherchen von einigen Unternehmen so gehört, wir sind eigentlich froh, wenn es uns nicht mehr braucht. Und vielleicht ist das auch ein Teil der Webseite, wo ich sage, das wäre eigentlich schön, wenn es so eine Webseite gar nicht bräuchte, weil alle Produkte, die ich im Laden kaufen kann, hohe ökologische und soziale Standards verfolgen. Deswegen wäre ich also auch voll dabei zu sagen, wenn es meine Seite irgendwann nicht mehr geben muss, dann habe ich das Ziel erreicht.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube, bis dahin ist es leider noch ein langer Weg, aber es bessert sich was, glaube ich. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, war für dich so einer der größten Hürden bis hierher beim Aufbau der Website oder der Plattform des gesamten Projekts?
Zum Glück gab es da gar nicht so große Hürden, weil das zum Glück ein relativ, also vom Case her relativ einfach ist. Also es ist keine technische Innovation, ich muss keine Produktionskosten, ich habe keine Produktionskosten, ich muss keine Lagerhallen anmieten. Und deswegen ist einfach, also es brauchte viel Zeit, also die Unternehmen zu recherchieren, zu schreiben, Bilder anzufragen, ob ich die benutzen darf, Bilder hochzuladen. Also der ganze Prozess war eine sehr zeitaufwendige Sache und das war so die größte Hürde.
Ja, okay. Würdest du sagen, dass sich während Corona der soziale Konsum verändert hat oder glaubst du, da ist gar kein Zusammenhang?
Ich glaube, dass sich der Markt noch mal ein bisschen verändert hat, also gerade viel mehr Leute online shoppen und sich dadurch auch eher mit Alternativen beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel immer in mein Kaufhaus, in das Kaufhaus meiner Wahl gehe, dann beschäftige ich mich vielleicht nicht so sehr damit, wie mit, wenn ich im Internet gucke und lese und die Infos alle bekomme. Ich glaube, die Tendenz geht dahin, ich weiß nicht, ob Corona was damit zu tun hat, aber nachhaltiger zu kaufen und die Leute auch fairer bezahlen zu wollen, da geht, glaube ich, der Trend hin.
Ja, glaube ich auch. Du betreibst die Plattform ja aktuell, glaube ich, alleine. Würdest du sagen, das ist natürlich auch immer super individuell, aber für dich jetzt bezogen, hat das Vorteile, hat das Nachteile? Wie würdest du das so bewerten?
Genau, ja. Also Nachteile hat es, dass es einfach, dass sie nicht so schnell wächst, wie sie wachsen sollte. Zum Glück habe ich jetzt noch mein Bruder dazu gewonnen, der fleißig auch Texte schreibt und auch Bilder anfragt oder mir ein bisschen recherchiert in die Richtung und auch ein paar Partner angeschrieben hat. Und deswegen ist es von, also wäre es vom Vorteil, ein Team zu haben, weil es, weil die Seite einfach schneller wachsen könnte und man mehr Zeit dort investieren könnte. Und Nachteile ist, dass man sich eventuell dann doch nochmal abstimmen muss, wo ich alleine sage, da würde ich einfach so handeln. Aber das würde ich in Kauf nehmen.
Okay, sehr gut. Gibt es irgendwas, was du anderen Menschen im Bereich sozialen Konsum raten würdest? Also wenn ich jetzt sage, irgendwie möchte ich gerne so ein bisschen meinen Alltag verbessern, meinen Konsum verbessern. Irgendwas, wo du sagst, also auch jetzt gerade so ein bisschen im Blick oder im Hinblick auf die verschiedenen Kategorien, du hast ja eben schon gesagt, es gibt Essen, es gibt Kleidung, es gibt Technik. Vielleicht gibt es ja so ein Feld, wo so ein klassischer, ja, Fehler ist das falsche Wort, aber irgendwas, was, wo du sagst, so, da ist eigentlich total easy, das zu verbessern, wo aber viele Leute vielleicht irgendwie auf dem falschen Dampfer sind.
Ja, Kaffee, Schokolade und Kosmetik.
Okay, alles das, was ich jeden Tag benutze.
Genau, also da ist einfach, beim Kaffee kann man sehr leicht umstellen, weil es eigentlich in jedem Supermarkt auch fair gehandelten Kaffee gibt. Mhm. Bei Schokolade das Gleiche. Und bei Kosmetik bzw. Pflegeprodukten hat es auch einfach einen großen Impact, wenn man auf Naturkosmetik umstellt und man tut gleichzeitig sich selber und der Umwelt auch noch was Gutes, weil eben keine bedenklichen Stoffe drin sind, wenn es zertifizierte Naturkosmetik ist.
Ja, das stimmt. Ich habe dazu letztens kleine Podcast-Empfehlung an der Stelle, nämlich vom Weltspiegel-Podcast. Die hatten jetzt, das ist jetzt die letzte Folge, glaube ich, die rauskam, auch eine Folge über Kosmetik. Und da gab es einen Inhaltsstoff, der hieß, glaube ich, Mica. Und wo es dann darum ging, wie der gewonnen wird und wie stark da auch Kinderarbeit involviert wird. Woraufhin ich erstmal meine gesamte Kosmetik auf diesen Stoff abgesucht habe. Ja, das fand ich schon auch erschreckend, ehrlich gesagt. Und da lohnt sich es bestimmt mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Dann habe ich zwei Fragen noch. Vorletzte Frage, die musst du aber auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Aber ohne aktiv jetzt Werbung zu machen, was ist so dein Lieblingsprodukt im sozialen Konsum?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe viele probiert und mich viel beschäftigt. Und mein absoluter Renner momentan, weil der einfach super schmeckt, ist der Holunderpunsch von Heckenretter.
Das klingt gut, ja.
Er wird aus Wildfrüchten, die momentan noch zugekauft werden, hergestellt und finanziert damit die Pflanzung neuer Hecken, wo dann ein Teil der Früchte für die dort lebenden Tiere bleibt und ein Teil der Früchte dann eben wieder zu Punsch verarbeitet wird. Und das ist gerade auch so ein Weihnachtsding. Ich habe den neulich erst probiert, bin aber von allen Produkten, die ich auf meiner Seite schon probiert habe, überzeugt.
Okay, sehr gut. Bei dem Punsch werde ich dann auch mal probieren. ja, dann letzte Frage, die du wahrscheinlich schon erahnen kannst, weil die ja immer am Ende kommt. Hast du ein Vorbild oder jemand, der dich inspiriert?
Ja, ich habe eine Person, das ist tatsächlich meine Mutter. Und zwar, weil sie mir und meinen Geschwistern einfach beigebracht hat, dass man mit Respekt durchs Leben geht. Und das auch immer so ein Antrieb war, nicht nur respektvoll auch mit seinen Mitmenschen umzugehen, sondern auch eben mit der Umwelt und mit den Tieren und mit den Produkten, die man auch kauft. Und das ist einfach so eine Prägung, die ich einfach mitnehme, dass man mit Respekt durchs Leben geht.
Ja, total schön. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Und ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, welche ganzen Produkte und Firmen noch auf der Website abgebildet werden.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal oder lasst eine Bewertung bei Spotify und Coda. Merci, macht's gut und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.